Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerin, danke, dass du hier bist. Bevor es losgeht, möchte ich dir von dem heutigen Sponsor des Podcasts erzählen. Was ich immer wieder bei jedem Gast bemerke, ist, wie wichtig Bücher für die persönliche, aber auch für die fachliche Entwicklung sind. So schön es auch ist, ein neu riechendes Buch, wir alle kennen es, in deinen Händen zu halten, so unpraktisch ist es auch im Alltag. Zum Beispiel beim Autofahren, Fahrradfahren, Spazierengehen oder auch beim Sport. Bei Audible gibt es hier die größte Auswahl von Hörbüchern aller Art. Und du bekommst als Hörer dieses Podcasts ein Hörbuch deiner Wahl geschenkt, wenn du über den Link in der Beschreibung ein kostenfreies Probeabo abschließt. Völlig freie Auswahl, du kannst jederzeit kündigen und behältst dein Hörbuch für immer. In der Beschreibung dieser Folge findest du den Link. Einfach draufklicken, anmelden, Buch aussuchen und entspannen. Und jetzt wird auch entspannt, denn jetzt geht es los mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß und danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Arbeit mit Muße, dem Podcast, in dem ich mit erfolgreichen Menschen spreche, die in ihrer Arbeit das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Wir sprechen über Lebenswege, getroffene Entscheidungen, aber auch Tipps und Tricks, Routinen, damit wir alle davon lernen können und unseren ganz eigenen Weg noch besser weitergehen können. Heute ist ein ganz besonderer Gast hier im Podcast und ich bin unglaublich dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Interview zu sein. Herzlich willkommen, Professor Dr. Marc Opresnik.
Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen heute, Herr Muth.
Professor Marc Opresnik ist Wirtschaftswissenschaftler und lehrender Professor für Marketing und Management an mehreren nationalen sowie internationalen Hochschulen. Zudem ist Marc Opresnik Mitglied des Direktoriums beim SGMI, Management Institut St. Gallen, einer international führenden Business School. 10 Jahre lang war er erfolgreich im Management eines internationalen Weltkonzerns tätig und ist Autor zahlreicher Artikel, Fachbücher über Themen wie Marketing, Management und Verhandlungsführung. Neben seiner Lehrtätigkeit ist er Chief Research Officer bei Kotler Impact Incorporated, CEO für das Kotler Business Program sowie globaler Co-Autor von Marketinglegende Philipp Kotler. Mit seiner Unternehmensberatung Opresnik Management Consulting arbeitet er als Trainer, Keynote-Speaker und Berater für eine Vielzahl internationaler Unternehmen, Institutionen und Regierungen. Über 1 Million Menschen haben ihn als Referenten auf Kongressen, wissenschaftlichen Konferenzen und als Trainer in Seminaren zu Marketing, Vertrieb und Verhandlungsführung im In- und Ausland erlebt. Mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung zählt Marc Opresnik weltweit zu den renommiertesten Experten für Marketing, strategischen Management und Verhandlungsführung. Wow.
Das war eine lange Einleitung.
Ein langer Block, aber verdient. Und da direkt die erste Frage: Von all den Sachen, die Sie gemacht haben und aktuell machen, was bedeutet Ihnen dabei am meisten?
Der Job, in dem ich tätig bin, die Lehre und die Arbeit mit jungen Menschen und der Versuch, das Potenzial von jungen Studierenden weiterentwickeln zu können, sodass wir im Prinzip idealtypisch gesehen die Führungskräfte von morgen mit formen können und beeinflussen können hinsichtlich Werte, hinsichtlich Führungsstil, hinsichtlich Integrität. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, intrinsisch motivierende Tätigkeit. Und das, was ich im Moment tue, das tue ich auch am liebsten. So sollte es eigentlich sein und das wünsche ich auch jedem.
Machen Sie denn die Lehrtätigkeit zum Großteil der Zeit? Wie ist das aufgeteilt?
Also ich bin hauptberuflich an der Universität, an der Technischen Hochschule in Lübeck, aber auch an der Universität zu Lübeck beschäftigt. Und das ist meine Haupttätigkeit. Also ich bin Beamter des Landes und berufen auf Lebenszeit. Und das möchte ich auch gar nicht missen. Ich möchte das gar nicht andersherum machen. Also ich möchte jetzt nicht beispielsweise Berater sein und dann vielleicht einen Tag die Woche eine Lehrtätigkeit irgendwo ausüben. Ja. Andersherum ist es viel, viel mehr belohnend sozusagen, rewarding. Ich versuche immer wieder aus dem Englisch rauszufallen, weil das eben das ist, was ich tun möchte. So möchte ich beispielsweise auch nicht ein reines akademisches Verwaltungsamt zum Beispiel ausüben. Ich möchte beispielsweise auch nicht, ich strebe nicht an, Hochschulpräsident zu werden. Nicht, weil ich mir das nicht zutrauen würde, sondern weil mir einfach die Lehre dann fehlen würde. Die sagen ja, dann hast du ja Lehrerleichterung. Und dann sage ich immer, ich möchte gar keine Lehrerleichterung haben, weil das ist das, was mir Freude bereitet. Und bei den Studierenden sage ich auch immer, das, was ich hier mache, mit ihnen mich zu unterhalten, ihnen Dinge zu vermitteln, mich mit ihnen auszutauschen, das ist für mich Fun. Das Das ist keine Arbeit für mich. Und sagen die meisten auch, ja, das spüren sie auch. Und wenn die meisten das sagen oder einige das sagen, dann habe ich das Gefühl, dass ich den Job nicht ganz verkehrt mache.
Nee, da kann ich zustimmen. Ich war ja auch bei Ihnen in den ein oder anderen Kursen. Was Sie auf jeden Fall gegenüber vielen anderen ausgezeichnet hat, ist, dass Sie sehr viel aus dem Leben erzählen. Also an wirklich schönen Beispielen eben die Lehrinhalte auch darstellen. Was es einfach ja mehr entertaining macht und auch die Wirklichkeit bis zeigt und einfach spannender gestaltet.
Einige sagen auch, Mensch, der erzählt zu viel von sich selber. Also muss ich mir auch auf die Theorie konzentrieren. Man kann es natürlich nicht allen Leuten immer gleichermaßen machen. Ich denke aber, dass Beispiele aus dem Leben immer den Stoff oder die Theorie plastisch vor Augen führen und verdeutlichen. In der Regel habe ich es auch bei mir selbst gemerkt, am besten habe ich immer in Erinnerung behalten, wenn mir meine Dozenten, meine Professorinnen und Professoren Geschichten erzählt haben. Mhm. Also dieses auch, was wir auch im Social-Media-Bereich haben, dieses Storytelling im Allgemeinen, das ist von entscheidender Bedeutung. Also das kann ich viel besser memorieren, da verbinde ich viel, viel mehr mit.
Es ist ja auch eine Typensache. Also zum Beispiel, das, wenn Sie sagen, dass Sie viel von sich selber erzählen, ja, manchmal. Aber es sind halt für Leute wie mich zum Beispiel, mich hat es immer sehr motiviert. Und andere schreckt das dann vielleicht ab. Aber da vielleicht auch die Frage, vielleicht eine blöde Frage, aber sind Sie stolz?
Ja, ich bin stolz. Ich bin stolz insoweit, als dass ich stolz auf meine Studierenden auch bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es rührt mich quasi auch an, wenn mir Studenten nach wirklich 8, 9 Jahren schreiben, die sich schon aus der Hochschule raus sind mit Abschluss, sagen, einer schrieb mir da mal, ich habe das ja auch im TEDx-Talk erzählt, danke für Ihren Einfluss auf mein Leben. Die E-Mail praktisch referenziert. Und der wollte gar nicht irgendwie fragen nochmal, Mensch, wie muss ich jetzt Kapitalwert anwenden oder welche Führungsmethoden soll ich in welcher Situation irgendwie anwenden? Der wollte sich einfach nur bedanken. Und das hat mich richtig regelrecht gerührt. Und wenn man nur so 1, 2 E-Mails hat von Studierenden, die schon lange aus der Hochschule raus sind und sagen, Mensch, das, was ich bei Ihnen mitgenommen habe, ich sage bewusst mitgenommen, nicht gelernt habe, sondern mitgenommen habe, das hat mich weitergebracht im Leben. Mhm. Und das macht mich stolz und es macht mich glücklich. Das ist richtig, das ist so eine Sache, die man auch nicht mit Geld irgendwo aufwiegen kann. Ja. Das ist eine ganz besondere Art der Anerkennung, weil man darüber das Gefühl bekommt, und das ist ja das, woran wir wirklich arbeiten, nicht einfach Dinge zu vermitteln, sondern im Prinzip zu gestalten, idealtypisch gesehen. Und das ist das, was wir zum Beispiel in Oxford, was sich Oxford auf die Fahnen schreibt, Educating Leaders for More than 800 Years. Das ist so der Slogan, die Tagline von Oxford. Das finde ich eigentlich schön, weil es im Prinzip auch nicht nur in eine Richtung irgendwo geht oder versucht irgendwo einfach nur was an Leute ranzubringen, sondern versucht vielmehr etwas etwas zu bewirken, das Potenzial irgendwo zu entfalten. Das Schönste, was ich jemals dazu gelesen habe, wenn ich das noch sagen darf, ist von Galileo Galilei, einem der größten Universalgenies aller Zeiten. Und er hat immer gesagt, und Sie kennen das vielleicht aus meinen Vorlesungen noch, ich habe das bei vielen Sachen vorangestellt. Ich kann einem Menschen nichts beibringen, ich kann ihm immer nur helfen, es in sich selbst zu finden. Mhm. Das finde ich großartig und das versuche ich zu tun. Es wäre auch arrogant von mir, wenn ich von mir selbst behaupten würde, ich weiß alles besser als Sie oder ich möchte Ihnen irgendwas beibringen, muss ich sagen, in der Situation müssen Sie sich so verhalten. Das ist so Themen inhalten wie Verhandlungsführung, Kommunikation, schrecklich arrogant und das führt mich überhaupt nicht weiter. Und deswegen habe ich versucht immer, diesen Ansatz von Galileo zugrunde zu legen bei den Vorlesungen. Also nicht irgendwo von oben herab sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, physisch von der Kanzel herab irgendetwas zu predigen, in Anführungsstrichen, sondern zu versuchen, das auch immer rüberzubringen, inwieweit es den Studierenden nützt, sich mit gewissen Fragestellungen irgendwo auseinanderzusetzen.
Ich möchte bei dem Stolzthema noch einmal, ich meine, Sie tragen einen Professortitel, nicht nur einen Doktortitel, sondern auch einen Professortitel. Das ist ja auch schon eine starke Form, denke ich mal, der Anerkennung, die man dann verspürt. Aber Wie ist das, darf ich fragen, wie lange haben Sie den Professortitel schon?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste jetzt ganz ehrlich, ich müsste jetzt in meinen Lebenslauf nachschauen.
Ungefähr.
Ich weiß es selbst nicht. Ja. Ich weiß, seit 2008 nämlich, seit wann ich Professor hauptberuflich bin.
Okay.
Und berufen wurde zum Professor an der Technischen Hochschule in Lübeck. Das war 2008. Aber ich war ja schon vorher Professor. Ich wurde zum Professor ernannt von der Fachhochschule für die Wirtschaft in Hannover. Mhm. Und zwar, als ich noch bei Shell im Management gearbeitet habe, da bekam ich eine Professur für International Management an der Fachhochschule für die Wirtschaft in Hannover. Mhm. Das heißt, ich wurde schon Professor vor dem Jahr 2008. Ich gehörte damit auch zu, wenn ich mich recht erinnere, wir wurden noch ins Rathaus irgendwo eingeladen zu den jüngsten berufenen Professoren. Also ich war eine ganze Zeit lang Professor schon vorher. Mhm. Das müsste ich jetzt wirklich selbst im Lebenslauf nachschauen. Aber einige Jahre vorher schon. Aber allerdings mit einer sehr eingeschränkten Lehrtätigkeit. Ich war immer nur einen Tag im Prinzip. Das war im Prinzip das andere Modell. Da war ich Manager, im Management sozusagen, auch in London ja nachher die letzten Jahre meiner Karriere. Und parallel dazu war ich immer einen Tag die Woche am Montag mit Erlaubnis der Firma, da war die Firma sehr großzügig, war ich in Hannover, um International Management zu unterrichten.
Aber gerade dann ist die Frage noch spannender, die ich fragen wollte. Und zwar, wie hat sich für Sie das Gefühl, Professor zu sein in dem, ich sag mal, Business-Umfeld gegenüber dem heutigen eher Professor, also lehrenden Umfeld gewandelt? Also sehen Sie sich da jetzt anders über die letzten Jahre?
Ganz klar ja, weil im Prinzip ich jetzt noch mehr das machen kann, was mich intrinsisch motiviert, also mit jungen Menschen irgendwo zusammenzuarbeiten. Obgleich ich meinen Job bei Shell gerne gemacht habe, insbesondere im strategischen Management nachher in London, ist die intrinsische Motivation im Rahmen der Lehrtätigkeit noch sehr viel größer bei mir ausgestaltet, sodass ich letztendlich ja auch den Weg konsequent verfolgt habe. Ich hätte ja letztendlich auch mit diesem Modell weitermachen können. Ich hätte ja meine Professur behalten können. Ich hatte eine ganz normale Professur an einer privaten Hochschule, muss man sagen. Ich war jetzt nicht Beamter auf Lebenszeit und berufen dafür, aber ich hätte letztendlich als Professor da weiterarbeiten können und dann parallel meine Karriere bei Shell verfolgen können. Ich habe aber bewusst für mich entschieden, dass ich mehr Gewicht auf die Arbeit mit jungen Menschen legen möchte, zulasten des Bankkontos erstmal, weil das ist ja auch eine finanzielle Frage, weil alle Professorinnen und Professoren, die letztendlich aus der Wirtschaft an die technischen Hochschulen, an die Fachhochschulen letztendlich gehen, kommen ja in der Regel aus der Industrie und haben entsprechende Erfahrungen, haben vielleicht auch entsprechend gut dotierte Beschäftigungsverhältnisse gehabt und verzichten erstmal auf einen Teil ihres Gehaltes sozusagen.
Ja, für die Tätigkeit
Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes auch diese, glaube ich, das ist schon Ausdruck der intrinsischen Motivation in der Regel, weil sie ja, wie gesagt, teilweise kommen ja auch Leute aus Vorstandspositionen, vielleicht an die Hochschule oder Kollege aus dem Investmentbanking. Beispielsweise. Und die haben ungleich mehr Geld verdient. Das soll jetzt nicht ein Spendenaufruf für arme Professorinnen und Professoren sein, also nicht zu verstehen. Und Kolleginnen und Kollegen können ja auch nebenbei als Berater, als Gutachter und so weiter sich auch engagieren und Geld dazu verdienen. Aber erstmal ist das natürlich auch eine Entscheidung oder eine finanzielle Abwägung und sagen, okay, gut, ich bin bereit hier, wie bei anderen Berufen letztendlich ja auch, hier für das und das, für die und die Bezahlung letztendlich auch zu arbeiten.
Ja, das hatten Sie.
Auch vielleicht auch ein Stück zurückzugehen, erstmal von der reinen Gehaltsstufe her.
Ja, das hatten Sie auch in einem, auch aus dem Shell-Management, meine ich, der Fotograf wurde, Sportsfotograf.
Ja, meine Lieblingsstory, ja.
Erzählen Sie gerne einmal kurz.
Sehr, sehr gut. Und das unterstreicht dieses Beispiel so wunderbar auch. Er wusste ja gar nicht auch bei dem Schritt, den er da gemacht hat, wusste er gar nicht, ob er letztendlich damit erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird. Aber er ist einfach pathetisch, klingt seinem Herzen gefolgt, wie Steve Jobs das mal in einer berühmten Rede vor Stanford-Absolventen gesagt hat. You have to follow your heart and intuition. Everything else is secondary.
Und wie geht es dem Herrn heute?
Gut. Gut, also ich bin jetzt nicht über seine finanzielle Situation en Detail auf dem Laufenden. Ich führe nicht seine Bücher.
Ja.
Ich folge ihm auf Instagram und sehe, wenn er entsprechend postet und was er so teilt. Mhm. Aber wir sind im Austausch und er ist glücklich und zufrieden. Und das ist ja das, was zählt.
Ja.
Na klar, muss ich, die Amerikaner sagen immer, in the end, we all have to pay our bills. Ja, am Ende muss jeder seine Rechnung irgendwo bezahlen. Und das mal jetzt vorausgesetzt, dann ist es doch wirklich, wenn das einigermaßen hinkommt und einigermaßen stimmt, dann, wie ich schon sagte, nicht mit Geld aufzuwiegen, dieses Glück und diese Zufriedenheit, die sie aus einer intrinsisch motivierten Tätigkeit ableiten können.
Ja, ich möchte einmal zu dem Thema Karriere und da auch einmal erstmal zu dem Punkt, ob es bei Ihnen einen besonderen Schlüsselmoment gab. Oder anders gefragt, Sie haben in einem Vortrag auch von einem Schlüsselmoment erzählt, der Ihre Karriere sehr stark geprägt hat, und zwar die Handanalogie.
Ja.
Würden Sie die einmal erzählen?
Die habe ich ja selbst nur erzählt bekommen. Aber das ist ja genau das, glaube ich, was so hängen bleibt, solche kleinen Geschichten und auch Metaphern irgendwo. Ich will jetzt nicht zu sehr dozieren und zu weit ausholen. Man muss natürlich so ein bisschen den Kontext kennen.
Ja.
Viele Menschen gehen davon aus, dass wenn andere Menschen oder sie selbst irgendwo eine Schwäche haben, dass daran gearbeitet werden muss. Mhm. Untersuchungen aus der Psychologie und aus anderen Bereichen zeigen aber ganz eindeutig, dass es viel, viel produktiver ist, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und nicht auf seine Schwächen. So sah übrigens auch, das kann man alles nachlesen, beispielsweise das Trainingsprogramm von Steffi Graf aus oder das Trainingsprogramm von Magdalena Neuner. Das ist das Interessante, wenn man fragt, wo hat denn die Magdalena Neuner eine Stärke gehabt? Dann sagen die meisten, ja, Biathlon, Olympiasiegerin, also Biathlon, nicht? Wenn man sich das aber ganz genau anguckt, dann stimmt das gar nicht, weil die konnte nicht so gut schießen. Sie war die beste Läuferin der Welt und da war sie herausragend gut. Und jetzt ist wirklich eine total spannende Frage, wie sah ihr Trainingsprogramm aus? Und das können Sie überprüfen. Ein traditioneller Ansatz wäre gewesen, Mensch, die lasse ich den ganzen Tag irgendwie schießen oder laufen kann sie ja.
Ja.
Aber das Interessante ist, das sah genau andersrum aus. Also 80-90% ihrer Zeit hat die eben nicht geschossen und das trainiert, sondern die hat das Laufen trainiert, um da besser zu werden. Und das ist diese Analogie mit dieser Hand, die ich selbst erzählt bekommen habe vom Vizepräsidenten Human Resources von Shell. Und er hat gesagt, Mensch, in Deutschland, ihr seid manchmal ein bisschen kurzsichtig. Ich sage, ich bin sowieso kurzsichtig, aber wieso, erklär mir das? Ja, naja, die Persönlichkeit eines Menschen ist wie eine Hand mit Stärken und Schwächen, Stärken und Schwächen. Ja, die Finger repräsentieren die Stärken und die Zwischenräume sind so die Schwächen. Ihr versucht manchmal so irgendwo die Schwächen auszumerzen, als ob ihr euch da so kleine Finger wachsen oder so Schwimmhäute, meinetwegen. Aber das ist total unproduktiv. Es wäre viel, viel sinnvoller, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Und dann habe ich einen größeren Radius, dann kann ich viel, viel besser greifen.
Also die Finger wachsen
zu lassen. Und dieses Bild ist deshalb auch so schön, weil er sagte, organisationspsychologisch macht das auch Sinn, weil es gibt Menschen, deren Stärken sind komplementär zu deinen Schwächen.
Mhm.
Das ist das Schöne. Wir müssen nicht versuchen, überall herausragend zu sein. Das ist ja auch gar nicht möglich. Jeder Mensch, habe ich ja im Vortrag gesagt, bei TEDx, das ist das, was von Einstein kommt. Jeder Mensch ist mir in irgendeiner Art und Weise überlegen. Deswegen darf ich niemanden jemals unterschätzen. Oder geringschätzen auch.
Ja.
Nur Sie sind mir überlegen in Bezug auf gewisse Sachen. Ich bin Ihnen überlegen in Bezug auf gewisse Sachen. Ich bin auch Cristiano Ronaldo überlegen in Bezug auf gewisse Sachen, nur nicht in Bezug auf Fußballspielen. Und wenn alle an ihren Stärken arbeiten, dann sind wir erstens produktiver, wir sind glücklicher, wir sind weniger krank, wir machen mehr Vorschläge auch. Und wir sind einfach intrinsisch motivierter. Weil das kennt jeder aus der Schule noch heraus, weil man ging da am liebsten hin, wo der Lehrer irgendwo toll war. Da hat man sich auch plötzlich für Fächer interessiert, wo man gesagt hat, Mensch, ich wusste gar nicht, dass Biologie oder Physik oder Mathematik so spannend sein kann. Ne? Das sieht man, also hängt auch unheimlich viel am Lehrer irgendwo. Ne?
Absolut.
Und ich habe schon Studenten gehabt aus nicht wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen, die gesagt haben, Mensch, Sie haben das so toll vermittelt, ich will jetzt einen Master in Marketing machen. Und dann sage ich immer, okay, prima, freut mich. Ja, das ist, eigentlich interessiere ich mich gar nicht dafür. Ich dachte gar nicht, dass mich das interessiert. Aber jetzt interessiere ich mich irgendwie dafür. Und ich habe mir erstmal Ihr Buch gekauft. Und das ist ja einfach geschrieben. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich, wirklich interessant. Ich glaube, das ist immer so, wenn Menschen einfach dann daran arbeiten, wo sie eine Stärke haben. Mhm. Und das Gallup-Institut, das noch zur Erklärung dieser Metapher dann auch, definiert eine Stärke als eine Summe aus Erfahrung, Wissen und Talent. Ne? Mhm. Erfahrung mache ich im Laufe der Zeit automatisch. Wissen kann ich mir anlesen von Büchern, aber Talent muss ich irgendwo mitbringen. Mhm. Die gute Nachricht ist, dass jeder talentiert ist. Alle ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer sind talentiert. Alle sind herausragend in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Aktivität, ein bestimmtes Themenfeld. Mhm. Und das ist das. Nochmal in diesen TEDx-Talk da reinhören.
Unbedingt.
Wenn man Fisch sagt, und das ist ja das Bild, was ich da gezeichnet habe, wenn man Fisch sagt, kletter auf den Baum, dann denkt der Fisch sein ganzes Leben lang, er ist ein Idiot.
Ja.
Ne? Aber schwimmen kann er halt besser als der Vogel in der Regel. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Man kann das nicht überbetonen. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Tätigkeit ausüben kann, die ich ausübe, weil sie, wie gesagt, meinen Stärken letztendlich entgegenkommen. Deswegen kann ich voller Überzeugung sagen, Mensch, das, was ich mache, das ist keine Arbeit für mich, sondern das ist Fun.
Was sind denn Ihre Top 3 Stärken?
Top 3 glaube ich gar nicht, dass ich so viele habe, sondern man muss da sehr genau in sich reinschauen und reinhören sozusagen noch viel besser, weil auch bei einer Magdalena Neuner, man muss differenziert sein. Bei einer Steffi Graf würde man sagen, auch wieder hier das Beispiel, was kann die gut, wo hat sie eine Stärke? Dann würden die Leute sagen, Tennis spielen. Das stimmt aber auch wieder nicht, sondern man muss ganz genau hinschauen und das kann man auch nachlesen in den entsprechenden Studien und Publikationen auch vom Gallup-Institut, so einer Forschungseinrichtung in Amerika. Oder man ruft die Steffi an, wenn man ihre Nummer hat und fragt nochmal nach. Wir kennen uns vielleicht noch aus, irgendwie, sie sind vielleicht ein bisschen jünger irgendwo und haben die Spiele vielleicht nicht live immer gesehen können.
Nicht, ja.
Aber die Steffi war natürlich die weltbeste Tennisspielerin. Aber was kommt die besonders gut? Besonders gut war die Vorhand. Die Rückhand hat Steffi Graf ganz, ganz häufig gesliced. Also sie hat sie unterschnitten. Sie hat sie nicht Topspin gespielt, aggressiv, druckvoll gespielt. Mhm. Sondern das war eher ein Defizit. Das war eher eine Schwäche. Und sie hatte eine herausragende Konstitution, herausragende Stamina, Beinarbeit. Das war herausragend bei Steffi. Mhm. Und auch hier wieder interessant. Jetzt hat sie nicht immer Rückhand Topspin trainiert wie eine Verrückte mit einer Ballmaschine, sondern genau andersrum. Die hat an ihrer Beinarbeit gearbeitet und an ihrer Vorhand, um das weiter zu perfektionieren. Mhm. Und so würde ich sagen, habe ich ein Talent dafür, über soziale und auch international kulturelle Grenzen hinweg Menschen zu begeistern für Inhalte, Menschen mitzureißen, Menschen zu interessieren. Menschen aufzuzeigen, wie das Beschäftigen mit gewissen Inhalten, beziehungsweise die Sachen, die sie in sich selbst entdecken oder die, für die ich sage immer, versuche zu sensibilisieren, ganz im Sinne von Galileo, ja, wie sie helfen, diese Menschen selbst dann weiterzubringen irgendwo. Alle fragen ja immer, what is in for me factor? Ja, wie ist der what is in for me? Was springt für mich aber raus? Ne?
Ja.
Immer wenn ich das irgendwo zeigen kann, dann bin ich erfolgreich. Und ich glaube, das kann ich relativ gut zeigen. Nicht immer allen Menschen. Das wäre illusorisch. Ne? Man kann nicht immer alle gleichermaßen, dafür ist das Auditorium auch immer zu heterogen, zu verschiedenartig, ne? Von der Erwartungshaltung auch. Mhm. Ne? Der eine sagt, Mensch, toll, dass der irgendwie private Storys ist. Ach, wie lustig, nicht? Und das macht es irgendwie greifbar. Der andere sagt, Mensch, können wir nicht mal bei der harten Knaller irgendwo bleiben? Das ist
genau.
Zu viel Blabla drumrum.
Ja, genau.
Ne? Das ist okay, ja. Man kann nicht, das habe ich auch gelernt im Laufe meiner Karriere. Mein Vizepräsident hat immer gesagt, damals in London, you can't be everybody's darling. Mhm. Also wer versucht, everybody's darling zu sein, ist nobody's darling. Das musste ich auch lernen, weil ich sehr harmoniebedürftig bin und ich versuche schon auf unterschiedliche Motivationen und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, einzugehen, bis zum gewissen Grad. Aber ich muss auch lernen und sagen, okay, hier muss man auch sagen, man kann nicht alle Leute gleichermaßen irgendwo mitten. Das wäre so ein bisschen illusorisch. Das heißt nicht, dass wir sie auf der Strecke lassen sollten, aber sie können natürlich nicht immer, zum Beispiel, wenn sie jetzt vor 8.000 Leuten präsentieren, und in Istanbul habe ich vor 10.000 Leuten gesprochen, da können sie natürlich nicht alle von diesen 10.000 Leuten gleichermaßen begeistern. Also einige Leute werden sagen, ja, nee, das ist mir ich weiß nicht, das ist mir zu fuzzy oder so. Weil, ja, weil die beschäftigen sich eher mit mathematischen Theoremen. Und wenn ich jetzt davon nichts erzähle oder so, dann kann ich den vielleicht nicht abholen oder die vielleicht nicht.
Das ist ja eine Erwartungshaltung.
Das ist dann eine Frage der Erwartungshaltung. Und das ist auch okay. Das ist in Ordnung so.
Ne? Ja.
Ich werde auf meinem Webinar, was wir nächste Woche haben, zugunsten der Vereinten Nationen, habe ich auch so ein Bild drin. Es ist okay zu polarisieren. Auch nachher als Marke. Nicht um bewusst irgendwo jemanden zu provozieren. Das ist nicht gemeint. Aber es ist okay, dass man auch Menschen hat, denen man nichts geben kann, sozusagen. Sie sagen, nee, damit kann ich so auf diese Art nichts anfangen.
Ja, ich glaube, diese
Aktivität. Weil sonst würde man sich verbiegen. Wichtig, ja. Und das ist immer das, was kontraproduktiv ist. Also man sollte sich nie irgendwo verbiegen. Ich habe mal gelernt, auch von einem meiner Mentoren bei Shell, er hat gesagt, sei immer du selbst, alle anderen sind schon vergeben. Ein toller Spruch.
Ja.
Er hat mich nachhaltig geprägt und beeindruckt. Sei immer du selbst, alle anderen sind schon vergeben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil Menschen kommen dann auch immer zu mir, auch in den Seminaren, die wir in St. Gallen haben, wo wir Executives coachen in Bezug auf Führung oder Verhandlungsführung beispielsweise. Und dann wird immer gefragt auch, ja Mensch, manchmal ist die Erwartung so, die Leute wollen so eine Art Keyboard haben und dann wollen sie sagen, welchen Knopf muss ich wann drücken, um diese Person in der Situation dahingehend zu motivieren.
Mhm.
Und ich sage, so ein Keyboard gibt es nicht, weil selbst wenn es eins geben würde und ich sage, sie müssen den Knopf drücken, dann führt das immer zu unauthentischem Verhalten, zu aufgesetztem Verhalten. Und immer wenn ich mich aufgesetzt verhalte, wenn ich so eine Maske sozusagen trage, dann merkt der andere das auch unterbewusst.
Ja.
Das sagte, glaube ich, ich weiß nicht, wir hatten das neulich, hatten wir es gelesen oder so. Ich glaube, das kommt von Klaus Kinski selbst. Schauen Sie nicht hinter meine Fassade, dahinter ist nichts.
Sehr gut, ja.
Finde ich eigentlich schön. Also ich meine, alles, was Sie sehen, ist auch das, was ich bin.
Ja.
Und das ist auch viel zu anstrengend, irgendwo was zu sein, was man nicht ist.
Ja.
Heißt nicht, dass wir nicht versuchen sollten, uns zu entwickeln.
Ja.
Persönlich, wie beruflich natürlich.
Nochmal zu dem Thema Stärken und Stärkenaufbau. Gibt es da eine Art Patentrezept, wie man seine Stärken entwickeln kann?
Ja, ich hatte ja im TEDx-Talk so ein bisschen drüber gesprochen. Zunächst mal ist der erste wichtige Aspekt ist, wo ist überhaupt die Stärke? Was für eine Stärke habe ich eigentlich? Das muss ich erstmal allokieren, das muss ich erstmal feststellen, das muss ich erstmal identifizieren. Und dann, nein, gibt es kein Patentrezept. Und dann sollte man immer versuchen, nach Möglichkeit. Ich weiß, das ist illusorisch und ich habe es auch nicht immer geschafft. Manchmal ist man auch diese normative Kraft des Faktischen von Kant, ist man, oder wie Heidegger, dieses in die Welt geworfen sein, ist man in so eine gewisse Situation reingeworfen. Man hat immer die Wahl, man kann immer was anderes machen und sagen, ja, das kommt jetzt nicht meinen Stärken entgegen. Man kann immer kündigen, nicht? Aber manchmal ist dann auch der Preis zu hoch oder ist einem der Preis irgendwo zu hoch. Aber was man versuchen sollte, meiner Meinung nach, und das wünsche ich jedem, dass man versucht, die Karriere, die berufliche Karriere anhand der Talente, anhand der Stärken auszurichten, idealtypisch gesehen.
Mhm.
Also wenn ich jetzt irgendwo eher so ein kommunikativer Typ bin, um das mal so platt zu formulieren, irgendwo extrovertiert und stark auf Intuition setzend, dann ist es vielleicht weniger ratsam, in eine Controlling-Abteilung zu gehen, wo ich mich ganz viel mit Zahlen oder mit Pivot-Tabellen beschäftigen muss, als in eine Social-Media-Abteilung, in einem Marketing oder in die Öffentlichkeitsabteilung zum Beispiel oder einfach in den Vertrieb. Und deswegen haben die Amerikaner, ganz interessant, und zwar die meisten amerikanischen Firmen, haben nicht nur eine Stellenbeschreibung einfach, wo nachher dann auch ein Qualifikationsprofil mit dem Stellenprofil abgeglichen wird, sondern die haben auch in der Beschreibung selbst ein Persönlichkeitsprofil, um zu gucken, nicht nur können die Leute das, was wir von ihnen erwarten, sondern, und das ist eine total intelligente Frage, machen die das auch gern? Und da gibt es ganz wenige europäische Unternehmen oder ganz wenige deutsche Unternehmen auch, die das wirklich fragen. Die sagen einfach nur, Mensch, kann der das? Ja, dann lass ihn das mal machen.
Hat da so ein Wechsel stattgefunden in den letzten Jahren? Oder gab
leider
es
noch nicht, wie ich mir das
nicht genug
erhoffen würde, weil ich halte das unter personalpsychologischen Gesichtspunkten, unter motivationalen Gesichtspunkten für ungemein wichtig.
Mhm.
Und weil da muss ich die Leute gar nicht motivieren. Man fragt ja immer so Motivation, es sind ganze Bücher über Motivation und Motivationspsychologie. Motivare heißt ja, jemanden zu bewegen.
Mhm.
Aber wirklich motivierte Menschen sind nie motiviert, weil ein anderer sie motiviert und zu Höchstleistungen anspornt, sondern weil sie sich selbst motivieren.
Mhm.
Und wann motivieren sich Leute selbst? Ja, wenn sie das tun, was ihnen Spaß macht, ja, wozu sie sich berufen fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. So ein Cristiano Ronaldo, man kann von dem halten, was man will, aber ich habe gelesen zum Beispiel, dass nachdem das Training beendet wird, der noch eine Stunde um den Platz läuft, einfach um weiter an seiner Schnelligkeit zu arbeiten, an seiner Spritzigkeit. Das muss dem gar keiner sagen.
Und sagen, ja,
du bist auch besser bezahlt als die anderen, also lauf noch mal ein paar Runden rum oder so. Sondern der brennt für das einfach, was der tut.
Mhm.
Der ist da voll drin. Und diese Möglichkeit hat man nicht nur beim Sport.
Mhm.
Und ich denke mal, Mensch, das hat man immer nur im Hobby. Also eigentlich schade. Und deswegen ist ja dieser alte Glücksspruch, machen Sie Ihr Hobby zum Beruf, dann müssen Sie nie wieder einen Tag in Ihrem Leben arbeiten.
Mhm.
Das steckt nicht nur ein Fünkchen Wahrheit drin.
Sie hatten auch in dem Vortrag von Gedankentanken heute Creator, ich glaube damals war das noch Gedankentanken 2018,
ja,
hatten Sie super Story erzählt, und zwar hatten Sie von Ihrer Zeit als Praktikant bei La Mer erzählt. Könnten Sie diese Geschichte kurz einmal erzählen?
Das ist so eine Marketing-Story.
Genau.
Es war im Prinzip, es kam, also La Mer ist eine sehr exklusive Kosmetik-Marke, für die das nicht kennen oder noch nicht sich damit beschäftigt haben. Also sehr hochpreisig,
mhm,
also weit über L'Oreal. So La Mer, La Prairie, das sind so ganz, ganz exklusive, hochpreisig positionierte Marken. Letztendlich gab es damals einen Test, und der Test, da ging es um Antifaltencremes, ich weiß nicht mehr genau. Das Testergebnis war von Stiftung Warentest, Mensch, die klassische Nivea-Creme, die schneidet genauso gut ab wie diese teure La Mer-Creme. Und dann wird ja immer ein Grundpreis ausgewiesen pro 100 ml oder wie das, mhm, wie das damals war. Und dann war La Mer, ich weiß es nicht mehr.
180 mal so teuer,
vielleicht auch 200 mal so teuer. Ich weiß es nicht mehr. Dann war ich völlig schockiert und ich bin zum Direktor gelaufen, zum Marketingleiter, und sage, Herr Direktor, eine Katastrophe, schauen Sie mal hier, der Testbericht. La Mer schneidet genauso gut ab. La Mer schneidet gut ab, Nivea schneidet gut ab. Und die klassische Nivea-Creme, diese blaue. Und dann sagt er, beruhigen Sie sich mal, alles ist in Ordnung. Ich sagte, ja, wie ist denn die Qualität jetzt wirklich? Ich möchte das jetzt wissen, wie ist die Qualität unserer oder dieser La Mer-Produkte im Vergleich zu Nivea. Mhm. Ist es wirklich gleich gut? Und dann sagt er, Sie müssen eigentlich nur zwei Dinge verstehen im Marketing. Ja? Erstens, die Qualität Ihrer Produkte ist unwichtig. Und dann sage ich, oh Gottes Willen, was erzählt ihr mir da? Ja, lass mal die Temperatur fühlen. Und er legte nach und sagte, es ist allein entscheidend, wie die Qualität unserer Produkte von den Kundinnen und Kunden wahrgenommen wird.
Mhm.
Damit meinte er natürlich nicht, dass man minderwertige Qualität zum hohen Preis irgendwo verkaufen sollte, sondern er meinte etwas, was für alles gilt.
Mhm.
Unsere Erwartungshaltung und unsere Erfahrung determinieren unsere Wahrnehmung, beeinflussen unsere Wahrnehmung.
Mhm.
Das ist das Entscheidende. Und den zweiten Faktor sagt er, und by the way, wir verkaufen überhaupt keine Produkte. Ich sage, Mensch, was verkaufen wir denn? Elefanten? Dann sagt er, nee, wir verkaufen Versprechen. Ein Versprechen, eine Customer Value Proposition, ein Versprechen auf Schönheit, Jugendlichkeit, Attraktivität gegenüber dem anderen Geschlecht oder gegenüber dem gleichen Geschlecht, Selbstbewusstsein. Ja, alle Formen von Assoziationen, die mit dem Produkt und mit der Marke verbunden sein sollen. Deswegen sage ich ja immer, ganz praktisch gesehen, eine Marke ist nichts anderes als eine Ansammlung von Wahrnehmungen im Bewusstsein des Konsumenten.
Mhm. Da möchte ich nämlich einmal die Brücke bauen. Und zwar kann man sagen, wenn der wahrgenommene Wert höher sein sollte als, ich sag mal, was heißt als der Produktwert, aber wichtiger ist, kann man dann auch sagen, dass es wertvoller ist, sich gut zu verkaufen, als tatsächlich die Sachen zu können? In der Arbeit, also in einer Firma oder als Selbstständiger?
Bis zur letzten Konsequenz gilt das natürlich auch für menschliches Verhalten. Es ist nicht entscheidend, was Sie sagen. Es ist auch nicht entscheidend, was Sie tun. Noch nicht mal das. Sondern entscheidend ist nachher, wie wahrgenommen wird, was Sie sagen und was Sie tun. Sie können ja sagen, Mensch, ich möchte das und das erreichen. Und deshalb tue ich das und das. Und das mag so sein, und dennoch entscheidet ja über den Erfolg nachher bei anderen Menschen zum Beispiel immer, wie sie wahrgenommen werden. Mhm. Ja, also wenn jetzt die Politiker sagen, ach Mensch, ich habe immer eine Krawatte getragen und jetzt möchte ich ein bisschen, und das liest man über einige Politiker, dass es eine bewusste Entscheidung jetzt ist, sich dann die Krawatte zu erledigen und immer ein Hemd zu tragen und den obersten Knopf irgendwo zu öffnen. Das kann man insbesondere in der Politik ganz, ganz häufig beobachten, gerade in letzter Zeit. Mhm. Das ist ja auch okay. Das kann ja jeder für sich so sehen, wie er will. Einige sagen vielleicht, und nehmen das so wahr, wow, okay, der ist ein bisschen nahbarer. Ne? Der ist nicht so irgendwie so im wahrsten Sinne des Wortes zugeknöpft. Immer wenn ich mit Anzug und Krawatte in unsere Werbeabteilung gefahren bin, also eine Werbeagentur, mit der wir gearbeitet haben, die liefen auch ganz anders rum als ich. Also so vom Dresscode. Mhm. Jetzt bin ich ja auch ein bisschen casual gekleidet. Und die sagt immer, Mensch, so kannst du doch gar nicht arbeiten, du kannst gar nicht so denken, weil im wahrsten Sinne, du schneidest dir ja selbst die Kehle irgendwie so zu. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Die Frage ist ja immer, wie einige Leute sagen auch, ach Mensch, wie aufgesetzt, ne? So ist der ja gar nicht. Mhm. Und deswegen komme ich wieder und sage, das Entscheidende ist immer, dass ich mich nicht verbiege, um etwas zu erreichen, auch nicht bei anderen Menschen, auch von der Wahrnehmung her, weder als Marke noch als Unternehmen noch als Mensch irgendwo nachher, wenn es um meine Karriere zum Beispiel geht und ich mich dann auch irgendwo vermarkten möchte oder will oder was auch immer, ich sollte mich nicht so verhalten, wie ich meine, dass es irgendwie den anderen gefällt, sondern immer natürlich irgendwo. Mhm. Sonst, der andere merkt immer, unterbewusst zumindest, dass wir dann praktisch im wahrsten Sinne des Wortes so eine Maske irgendwo aufsehen und immer wenn aufsetzen. Und wenn der andere das Gefühl hat, dass etwas unauthentisch ist, dann habe ich letztendlich dann auch fast verloren. Ne? Dann habe ich dann irgendwo da verbrannte Erde.
Ist das auch das Geheimnis, warum gerade heutzutage, ich sage mal, eine persönliche Marke das Beste ist, was man im Grunde haben kann? Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Aber,
ja, ich weiß nicht, ob es das Beste ist. Ich meine, es kommt ja immer auf die Perspektive an. Für Unternehmen, die haben ja manchmal ein Problem, wenn jetzt ein Unternehmen zu sehr mit der Markenpersönlichkeit des CEOs zum Beispiel verbunden ist. So wie es Microsoft damals mit Bill Gates war oder Apple mit Steve Jobs. Das kann auch ein Problem sein. Oder gerade auch, man muss gar nicht so groß denken, man kann auch kleine Unternehmen letztendlich nehmen, die gegründet worden sind. Und dieses Nachfolgeproblem ist ja ein ganz, ganz großes Problem auch von so Unternehmen. Aber natürlich ist es, wir sind alle zwangsläufig, ob wir wollen oder nicht, sind wir natürlich abstrakt gesehen eine Marke, wenn ich sage ein Produkt, aber eine Marke, weil natürlich mit uns immer im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens oder an der Hochschule immer Assoziationen verknüpft werden, immer Assoziationen irgendwo einhergehen. Mhm. Ne, ob das jetzt eine Kim Kardashian ist oder ein Cristiano Ronaldo oder Roger Federer, das sind letztendlich alles auch Marken, die sich mal mehr oder mal weniger auch sozusagen positionieren oder auch kommunizieren letztendlich.
Ich bin ja selbstständiger Videograf und ich habe dieses Videothema im Studium selber nicht wirklich verfolgt, sondern bin erst später darauf gekommen, dass das ziemlich gut ist. Der Grund, warum ich im Grunde selbstständig damit bin, ist tatsächlich hauptsächlich ein YouTuber, der auch seine persönliche Marke hat, der in diesem Videoumfeld sehr groß ist, der aber nicht, und das finde ich so spannend, der aber nicht eben der totale Fachkenntnisfreak ist, sondern er ist einfach jemand, der dieses Gefühl, die Leidenschaft da extrem verbindet. Das heißt, wenn ich Fachwissen haben möchte, dann hole ich mir das woanders her, aber um quasi in diesem State, in der Motivation auch zu bleiben, konsumiere ich ihn oder würde auch seine Produkte kaufen. Ja. Aber das glaube ich, ist gerade bei diesem ganzen Influencer-Thema extrem wertvoll heutzutage.
Das ist extrem wertvoll, natürlich ist es so, ja.
Und da ist ja auch dieses Thema besser verkaufen, auch wenn die Fähigkeiten vielleicht nicht so gut sind wie Fachexperten, die quasi in ihrem Keller das ausbaldowern.
Letztendlich kommt es immer auf die Wahrnehmung der Marke oder der Persönlichkeit. Wir tun uns immer schwer, eine Persönlichkeit mit einer Marke zu verknüpfen, weil wir denken, Mensch, Marke ist irgendwie ein Produkt oder so. Ich bin auch kein Schweizer Käse. Ja, oder also und ich muss ja nichts verkaufen oder ich will mich ja nicht irgendwo verkaufen oder anbieten. Oder so, das hat immer so eine leicht negative oder stark negative Konnotation für einige. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass, und das wird auch jedem einleuchten, dass natürlich ich auch in einem Unternehmen bin ich natürlich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin unter vielen. Mhm. Und nehmen wir mal an, ich habe irgendwo eine Abteilung, eine Finance-Abteilung, die besteht irgendwie aus 50 Damen und Herren. Und da muss ich mich natürlich auch aufstellen und positionieren. Mhm. Und aus personaler Sicht oder wenn es darum geht, Menschen zu entwickeln, auch über Ländergrenzen hinweg beispielsweise, dann fragt sich ein Unternehmen ja genau das Gleiche, was sich ein Kunde fragt in Bezug auf Turnschuhe oder eine Smartwatch. Was kann der oder die, was die anderen nicht können? Mhm. Ne? Wenn ich Sie frage, Mensch, was können Sie besser als Ihre Kommilitonen? Und die sagen, ja, ich mache einen guten Job. Mhm. Dann würde man jetzt markentechnisch, psychologisch sagen, ja, das ist wenig differenzierend, das ist wenig trennscharf. Ne? Das machen ja die anderen letztendlich auch. Ne? Ja. Ich mache einen guten Job. Das machen viele, viele Menschen. Und deswegen haben wir so viele, viele Menschen, die so quasi wie ein Hamster im Rad sind und wirklich viel und hart arbeiten, aber die auch nicht wahrgenommen werden. Das ist ein furchtbarer Begriff, aber die Amerikaner haben da den Begriff Visibility für. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes nicht sichtbar. Die arbeiten hart und bringen sich auch wirklich ein, aber die haben keine Sichtbarkeit. Also sie werden nicht als herausragende potenzielle Führungsnachwuchskräfte gehandelt. Ja. Die werden einfach nicht gesehen. Nicht, weil sie einen schlechten Job machen, sondern weil sie vielleicht auch nicht in abteilungsübergreifenden Projekten zum Beispiel involviert sind. Mhm. Und da gibt es verschiedene individuelle Gründe. Und das heißt, ich brauche natürlich auch, da brauche ich diese Visibility oder Exposure, sagt man auch, diese Exponiertheit. Auch. Mhm.
Das ist ja auch dann das Thema, sich letztendlich immer spitzer zu positionieren. Das heißt, ich mache nicht nur einen guten Job, sondern ich mache einen guten Job, wenn der Druck hoch ist und die Zeit knapp zum Beispiel, dass man einfach diese Fähigkeit immer spitzer macht. Gibt es, es hören halt relativ viele Selbstständige diesen Podcast, gibt es da vielleicht so eine Art Tipp, wie man als Solo-Selbstständiger sich mit seinem Marketing anfangen kann? Was ist das Wichtigste letztendlich für sich und unser eigenes Marketing?
Also es gibt nicht die irgendwie 1, 2, 3 Grundregeln, glaube ich. Das wäre ein bisschen zu einfach oder zu
platt.
Ja, zu pragmatisch, zu glatt irgendwo auch. Was wichtig ist meiner Meinung nach, ist auch das, was über die fachliche Qualifikation hinausgeht. Ganz, ganz allgemein. Das ist so, ich habe dazu ein Buch geschrieben, das nennt sich die Macht der kommunikativen Intelligenz nutzen. Ja, das ist so ein bisschen, ich bin Star Wars-Fan, also die Anspielung auf Star Wars. Ich bin auch mit dem Kollegen im Austausch, dem Daniel Goleman, der hat damals ein ganz berühmtes Buch geschrieben, die emotionale Intelligenz. Ein ganz berühmtes Buch, ein großartiges Buch, für das ich gerne Werbung mache an dieser Stelle. Mhm. Und ich glaube, dass es entscheidend ist nachher, nicht nur einfach, das sagen wir auch, nicht nur für Solo-Selbstständige, ganz, ganz generell für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Entrepreneurs, ist wichtig, was ich über die fachliche Qualifikation heraus noch mitbringe oder mitbringen kann. Mhm. Es gibt auch so eine schöne Story und eine Anekdote von einem Schuhreparaturservice in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine Schuhreparaturkette. Und die haben einen Ansatz gehabt und haben gesagt, okay, wir haben hier verschiedene Annahmestellen und die Leute reparieren also Schuhe und dafür hat der Geschäftsführer fähige Schusterinnen und Schuster eingestellt. Mhm. So, jetzt häuften sich aber Reklamationen nicht in Bezug auf die reparierten Schuhe, sondern in Bezug auf die Freundlichkeit des Personals. Mhm. Dann hat er also Schulungen gemacht mit den Schusterinnen und Schustern und wollte denen Kundenfreundlichkeit beibringen. Die waren aber in erster Linie gute Schusterinnen und Schuster. Mhm. Das ist im Prinzip wieder der Versuch, einen Fisch zu erklären, auf den Baum zu klettern. Und dann hat er einen völlig interessanten anderen Ansatz gewählt. Er hat dann gesagt, okay, ich kann diesen Menschen das nicht irgendwie vermitteln. Es ist nicht in ihnen selbst. Da haben die keine Stärke. Die haben andere Stärken. Ja, der hat die nicht gefeuert. Die sollen weiter Schuhe reparieren. Aber er hat Leute eingestellt, die unheimlich serviceorientiert waren, die ein Talent hatten, kommunikativ gesehen mit Menschen zu sprechen. Mhm. Und Den hat er auch noch beigebracht, teilweise Schulen zu reparieren. Das haben die dann auch irgendwie gemacht. Weil er stellt fest, das ist leichter, irgendwo das so rumzumachen als andersherum. Ich kann also, jetzt nicht irgendwo Menschen irgendwo was, das wäre jetzt wieder an den Schwächen irgendwie rumzudockern. Ja. Also was bedeutet das für einen Solo-Selbstständigen? Das war ja die Frage. Mhm. Ich glaube, dass ich erstmal in mich selbst, das ist der Ausgangspunkt, finde ich, reinhorchen sollte oder so. Nicht nur kann ich das, sondern mache ich das auch gerne, was ich hier tue. Will ich mich vielleicht irgendwo spezialisieren, ja, in einem gewissen Bereich, wo ich eben eine Stärke habe, wo ich ein Talent irgendwo habe. Das ist die eine Geschichte. Und ich glaube, dass diese Soft Skills, dass die noch sehr, sehr stark vernachlässigt werden. In den Curricula der Universitäten, ganz, ganz generell, im angloamerikanischen Wirtschaftsraum ist man da viel, viel weiter. Mhm. Da hat man viel, viel mehr diese überfachlichen Qualifikationen, was wir auch unter Soft Skills teilweise subsumieren. Mhm. Weil im Prinzip suchen alle Menschen oder alle die Unternehmen suchen immer nach dieser T-Shape-Personality. T-Shape-Personality, vielleicht hat man das schon mal gehört, so ein T. Ja. Also Depth, also Tiefe in einem Bereich, aber sonst irgendwo auch eine gewisse Breite. Also dass ich in der Lage bin, über den Tellerrand hinauszuschauen irgendwo auch. Mhm. Ich glaube, man kann unglaublich viel in der Kommunikation tun. Wir alle können natürlich kommunizieren. Gleichwohl bin ich der Meinung, und ich lerne ja jeden Tag auch noch dazu von meinen Kindern, auch wie ich mit Kindern kommuniziere. Ich arbeite auch jeden Tag irgendwo an mir selber. Ich glaube, da kann man unglaublich viel erreichen. Die Art und Weise, wie wir etwas versuchen herüberzubringen, mhm. wie wir versuchen, andere zu überzeugen, inwieweit wir in der Lage sind, uns auf den anderen einzustellen. Henry Ford hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, wenn es ein Geheimnis für Erfolg gibt, dann ist es dies. In der Lage zu sein, sich in die Situation des Gegenübers zu versetzen und die Welt aus seinem Blickwinkel heraus zu betrachten. Und das hängt irgendwo, und das nachher zu kommunizieren, dem anderen das Gefühl zu geben, nicht indem ich dem anderen was vorspiele, aber indem ich versuche, zum Beispiel im Rahmen des empathischen Zuhörens, den anderen gut kennenzulernen, den Gesprächspartner, den Verhandlungspartner, den Geschäftspartner, ne, potenziell oder eben akut. Und ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel machen. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Die Macht der kommunikativen Intelligenz nutzen. Ich habe dazu viele berühmte Persönlichkeiten aus Film, Funk, Fernsehen, Sport, Diplomatie und Verhandlungsführung interviewt auch. Und der Tim Niedernolte zum Beispiel, ein guter Freund von mir vom ZDF, und die Dr. Maria Grunewold, die Moderatorin zum Beispiel, die haben mir dabei auch geholfen, mhm. weil ich wollte versuchen herauszufinden, was können Menschen wie ich und wie Sie von sehr, sehr guten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren lernen. Mhm. Ja, aus unterschiedlichen Bereichen. Deswegen habe ich also mit Leuten gesprochen, die Moderatorinnen sind oder Moderatoren sind. Oder die Sportlerinnen und Sportler sind, die mhm. in der Diplomatie sind oder die in der Politik sind. Also der Professor Rürup zum Beispiel, der ehemalige Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, den habe ich zum Beispiel auch für dieses Buch befragt. Weil jeder hat natürlich immer eine andere Sichtweise.
Ja, ja.
Es geht einfach darum, wieder etwas für diese Fragestellungen zu sensibilisieren. Mhm. Ich glaube, man muss sich viel mehr, das hört sich egoistisch an, aber erstmal mit sich selbst beschäftigen und in sich selbst hereinhorchen, um zu gucken, was man eigentlich möchte und wo man Talente hat. Ne? Mhm. Es gibt ein schönes Buch, das heißt, ich könnte alles, wenn ich nur wüsste, was ich wollte. Ich fand den Titel schon immer sehr, sehr ansprechend. Also ich könnte alles, wenn ich nur wüsste, was ich wollte. Also der erste Schritt ist ja immer zu sagen, was will ich eigentlich?
Ja.
Oder auch zu fragen, bin ich in einem gewissen Bereich glücklich, den ich mache? Das kann ja auch dazu führen, wie das Beispiel zeigt von meinem Freund bei Shell damals, dass ich mich für einen anderen Berufsweg entscheide. Mhm. Ich hätte ja auch bei Shell bleiben können oder in ein anderes Unternehmen wechseln können.
Ja.
Ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden.
Ja. Wir kommen zum Ende. Ich würde einmal gern nochmal ein Thema öffnen und dann danach noch kurze, knappe Fragen machen. Das Hauptthema ist ja, oder der Name dieses Podcasts ist ja Arbeit mit Muße. Und deshalb finde ich es immer sehr schön, Interviewgast zu fragen, was er unter Muße und unter Arbeit versteht.
Muße und Arbeit?
Ja, getrennt erstmal voneinander.
Arbeit ist, ja, was ist das? Wie würde man das definieren? Eigentlich, für mich ist das gar nicht so, es ist, wie gesagt, nicht negativ besetzt, sondern es ist positiv besetzt. Es ist nicht, und für mich ist das gleichzusetzen mit Freude, mit Motivation. Ich hatte ja auch Jobs in Unternehmen, wo ich jetzt dachte, Mensch, am Sonntag, ach, jetzt am Montag in die Firma, weiß nicht. Also da habe ich so einen Sunday Blues irgendwo gehabt. Ja. Und das habe ich an der Hochschule wirklich nicht einmal gehabt. Das heißt, Arbeit in dem Sinne fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn ich anhand meiner Stärken, anhand meiner Talente irgendwo arbeiten kann, dann ist es, wie gesagt, dann geht es von ganz alleine irgendwo von an. Das heißt, Arbeit empfinde ich, ist für mich gleichbedeutend mit Erfüllung.
Okay, sehr, sehr schön. Weil
das ist, ja, um es pathetisch zu formulieren, mein Beruf ist meine Berufung. Ich fühle mich zu meiner Arbeit berufen.
Deshalb sind Sie auch hier im Podcast.
Unabhängig vom Professor oder so, ne, wo man wirklich berufen wird zum Professor. Ja. Aber so fühlt sich auch ein Opernsänger zur Arbeit irgendwo berufen. Die Vocation praktisch. Mhm. Ne? Und das ist diese Geschichte, die ich auch, ich will jetzt nicht zu sehr den Rahmen wieder sprengen, aber dem Herbert von Karajan, ne? Die Geschichte, wo er interviewt wurde und nach dem Urlaub und die Interviewerin ihn fragte, ob er sich gut erholt hätte. Und dann sagte er, Mensch, es war ganz furchtbar, ich konnte überhaupt nicht arbeiten. Und dann sagte sie damals, ja, aber deswegen fahren wir in den Urlaub, um gerade nicht zu arbeiten, um den Müßiggang zu frönen beispielsweise. Und dann sagt er, das ist völlig ignorant, was Sie da sagen. Was Sie machen, mich zu interviewen, ist für Sie ein Job. Mein Beruf ist aber meine Berufung. Wenn Sie mir den Dirigentenstab wegnehmen, dann ist das, als ob Sie einer Blume das Wasser entziehen. Mhm. Und jetzt muss man sagen, ach, das ist ja aber arrogant und das ist aber furchtbar pathetisch von dem guten Maestro. Aber, jetzt muss man wieder Henry Ford nehmen, aus seiner Sicht ist es völlig richtig, es ist nur folgerichtig. Mhm. Weil das, was er als Arbeit, was andere als Arbeit verstehen oder sagen, was ist sein Beruf, das ist wirklich seine Vocation, das ist seine Berufung. Insofern würde ich das so definieren, auch wenn es pathetisch klingt, aber das lebe ich auch wirklich jeden Tag. Mein Beruf ist meine Berufung, meine Erfüllung. Ich verbinde Arbeit mit Erfüllung. Und so sollte es sein. So, das wünsche ich jedem.
Absolut, ja.
Müße ist, ja, ich habe irgendwo Müßiggang irgendwo. Das hört sich immer so träge an irgendwo. Mhm. Ich finde, Muße ist einfach, sich die Zeit nehmen, um über gewisse Dinge zu reflektieren, auch über sich selbst zu reflektieren, nicht über das Leben, über sich selbst, auch wo habe ich meine Stärken, bin ich glücklich oder möchte ich mich vielleicht auch beruflich verändern? Das ist für mich auch Muße. Oder auch anderen Sachen irgendwo nachzugehen, die einem über den Beruf hinweg Freude machen, also Musik zu hören beispielsweise oder ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu schauen oder was auch immer, ja. Das ist für mich so Muße, aber nicht negativ besetzt. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen, sich selbst zu neu zu entdecken vielleicht auch. Ja. Ich mache so ein Reset und ich komme auch ganz, ganz tolle Ideen dann irgendwo auch.
Und dann Antwort in einem Satz, wann arbeiten Sie mit Muße?
Immer.
Sehr gut. Das ist ein kurzer Satz, aber ein Satz.
Immer. Sonst würde ich nicht das machen, was ich mache. Wirklich.
Ja, sehr gut.
Immer die Zeit und wie gesagt, weil es auch eben Spaß macht.
Mhm. Vielen, vielen Dank. Kurze Frage noch zum Ende. Ja. Was ist eines der besten Investments, das Sie jemals getätigt haben? Das kann ein Investment an Geld, Zeit, Energie sein. Was würden Sie als Ihr bestes Investment sagen?
Also sicherlich nichts Materielles. Es ist damals, ich will jetzt auch nicht zu lang oder zu weit wieder ausholen, aber das hat meinen weiteren Weg letztendlich dann auch vorgezeichnet. Ich wurde von dem Zweitgutachter meiner Doktorarbeit, dem Dr. Karl-Heinrich Heiland, gefragt, ob ich nicht Vorträge an der Universität halten möchte, an der Uni Hamburg, wo ich studiert hatte, über Werbestrategie der DR Mineralöl AG. Dann sage ich, ja klar, mache ich gerne, muss ich den Direktor fragen, ob ich das überhaupt darf und wie läuft das und Investors Relation und so weiter und so fort. Ja. Dann sagt er, ja, machen Sie mal, prima. Und ich sage, muss ich da für einen Tag frei nehmen? Nö, es geht schon so. Und dann habe ich das letztendlich gemacht und der Direktor fragte mich dann nachher, der Herr Bierwisch, Mensch, wie war denn das? Und dann sage ich, ja, das war ganz toll, das hat mir Spaß gemacht. Ich konnte zwar nicht so viel Erfahrung irgendwie vermitteln, weil ich bin ja selbst gerade erst, das war unmittelbar nach dem Berufseintritt. Und dann sagte der, wollen Sie das nicht weitermachen? Und dann sage ich, wieso, inwiefern soll ich das weitermachen wollen? Sicherlich hätte ich Spaß dabei, aber ich weiß nicht, wie soll das funktionieren? Ja, ich habe hier einen Freund, ich bin im Beirat der Kommunikationsakademie, und ein Freund von mir, der leitet die Kommunikationsakademie Hamburg, die KAH. Und die suchen einen Dozenten, der Volkswirtschaftslehre unterrichtet. Einmal die Woche abends 18 bis 21 Uhr. Und ich sage, mein Gott, 18 bis 21 Uhr, VWL, ich habe ja nur BWL studiert. Und mein VWL-Professor hat damals immer so leicht suffisant gesagt, alle BWLer sind geistige Tiefflieger für die VWLer. Dann habe ich gesagt, okay, diese Zeit investierst du, ja? Das war Zeit, die ich investiert hatte, habe mich damit neu auseinandergesetzt und gesagt, okay, wie kannst du im Nebenfach VWL irgendwie Kommunikationsspezialisten erklären? Ja, wo ich selbst keine große Ahnung von Volkswirtschaftslehre hatte. Und das war eins der besten. Es ist schwer, eine Sache rauszunehmen, aber das war so ein Tipping Point. Das war irgendwie so ein Game Changer für mich damals.
Ja.
Weil darüber habe ich dann im Prinzip, bin ich ins Unterrichten gekommen und habe diese Leidenschaft entdeckt. Für die Potenzialentwicklung von jungen Studierenden und entdeckt. Und das habe ich dann eben weiterverfolgt. Also insofern würde ich sagen, war das ein sehr nachhaltiges Investment, was auch zu meiner Zufriedenheit, zu meinem Glück, zu meiner Berufung, letztendlich zu meiner Muße beigetragen hat.
Super, danke. Dann die nächste Frage. Was für eine Angewohnheit, Glaube oder Verhalten hat Ihr Leben in den letzten 3 Jahren am meisten verändert?
Also ich glaube, ich habe jetzt kein Motto oder keinen klugen Aphorismus irgendwo, aber ich habe immer wieder erfahren, und das hat mein Leben nicht verändert, aber es hat es irgendwie bestärkt, dass ich damit irgendwie richtig liege, dass man letztendlich, wenn man anhand seiner Talente, Stärken irgendwo arbeitet und wirklich da zu berufen ist, kann man alles erreichen. Man kann großartige Dinge irgendwo erreichen. Jeder von uns kann das, weil jeder von uns ist herausragend in irgendeinem Bereich. Mhm. Also dieses impossible is nothing. Das, wenn man das irgendwie so coinen will, irgendwie in so ein Schlagwort. Und dafür muss ich nicht besonders intelligent sein irgendwo. Da muss ich kein Genie, ich muss nicht Galileo sein, ich muss nicht Einstein sein, um herausragend zu sein in einer gewissen Sache. Und da muss ich nicht nur an Sport irgendwo denken, an Hobby denken irgendwo, sondern auch an Beruf natürlich dann auch. Mhm. Ja? Man denke nur an die Sie zitiert haben, die Influencer, die dann auch ganz, ganz häufig ja ihrer Leidenschaft irgendwo nachgehen, ihrem Interesse irgendwo nachgehen und dann damit auch noch Geld verdienen. Deswegen sind sie auch so erfolgreich, nicht alle, aber einige, wenige, weil was macht diese Influencerinnen und Influencer erfolgreich? In der Regel sind die erfolgreich, die authentisch sind. Mhm. Authentizität, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Damit sind wir wieder bei der Geschichte, seien Sie immer Sie selbst, alle anderen sind schon vergeben.
Ja, vorletzte Frage. Was für einen Ratschlag würden Sie Schulabgängern oder auch Studienabgängern geben? Und welchen Ratschlag würden Sie ihnen raten zu ignorieren?
Auch hier wieder, ich kann mich nur wiederholen, versuchen herauszufinden, nicht was man kann oder was man gut kann, sondern wofür man brennt. Mhm. Auch hier wieder ein kluger Spruch, der heilige Augustinus hat das gesagt, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen, kann andere entzünden irgendwo.
Sehr gut, ja.
No, das ist das. Also herauszufinden, erstmal wirklich nicht, womit habe ich die besten Chancen nachher? Mhm. Ja, klar. Normative Kraft ist faktisch, sondern auch vor allen Dingen, wofür interessiere ich mich wirklich? Wo vergesse ich die Zeit? Ja, was tue ich gerne? Wo gehe ich ganz drin auf? Bei welchen Tätigkeiten? Das kann auch Reflexion sein. Müsste ich gern letztendlich sein. Was auch immer, dann wird man halt Philosoph. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann immer an sich selbst arbeiten und an sich selbst auch glauben. Und ohne arrogant zu sein. Ich habe mal gelesen auf der Seite, ich glaube, es war von Stefan Friedrich, der Geschäftsführer hier von Gedankentanken und jetzt
Creator.
Ja, ich glaube, es war auch sein. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo habe ich den Spruch mal gelesen und fand ich immer sehr schön. Ein Superheld ist jemand, der sich selbst für super hält. Und das fand ich großartig.
Ja,
wir können nicht alle Batman oder Wonder Woman sein oder wer auch immer. Mhm. Aber ich brauche natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Es wird häufig mit Arroganz verwechselt, aber ich brauche ein gewisses Selbstbewusstsein. Weil ich sage immer, auch als ich bei Shell auch Personalgespräche geführt habe, wenn Sie nicht an sich glauben, wieso soll ich an Sie glauben? Mhm. Ja, wenn Sie schon nicht an sich glauben und sagen, hey, wow, ne, I get it done. Wieso soll ich denn das Gefühl haben, dass ich bei Ihnen gut aufgehoben bin?
Absolut, ja.
Ja, ich darf mich nicht selbst überschätzen. Das ist völlig klar. Das ist nicht missverstehen, das ist eine Gratwanderung, einverstanden. Aber auch an sich, auch Selbstbewusstsein und an den Tag legen und sagen, okay, ja, das kann ich und da will ich auch an mir arbeiten und auch nie aufhören, an sich selbst zu arbeiten. Mhm. Immer sich weiterzuentwickeln.
Super.
Never stop, never stop.
Letzte Frage, Abschlussfrage. Dieter Lange hatte in einem Vortrag mal gesagt oder die Frage gestellt, dass wenn die ganzen Stationen in deinem Leben die Kapitel wären, was ist der Titel deines Buches? Herr Opresnik, was ist Ihr Titel des Buches?
Gute Frage.
Dieter Lange Frage.
Titel meines Buches. Um das zu subsumieren, würde ich wieder bei dem kohärenten roten Faden bleiben und würde sagen, das habe ich jetzt wieder, das ist jetzt nicht wieder von mir, aber das kommt wieder von einer Berühmtheit, da haben wir gesagt, Glück ist eine Entscheidung. Also ich würde sagen, vom Beruf zur Berufung, Glück ist eine Entscheidung. Das wäre der Titel meines Buches, glaube ich. Weil man kann sich immer wieder neu entscheiden. Für etwas, was letztendlich einen weiterbringt und wo man eben Berufung mitbringt.
Ja. Wann können wir das Buch lesen?
Es wird ja ständig neu geschrieben oder ständig weitergeschrieben.
Ja gut, irgendwann müssen Sie schreiben. Okay, ich bedanke mich wirklich vielmals. Das war super. Hier waren super viele tolle Geschichten und Inspirationen drin. Falls sich jemand bei Ihnen melden möchte, wo können Ihnen Leute am besten folgen?
Ja, also da haben wir, weiß nicht, über die Social-Media-Profile. Ich kann die auch gerne, wenn das gewünscht wird, irgendwie mal einblenden, indem ich meinen Screen letztendlich
zeige. Genau, bei YouTube, die Leute sehen das dann natürlich. Aber
bei YouTube, die Leute sehen das ja auch.
Sonst tue ich die Links natürlich in die Beschreibung.
Und hier sind so die Social-Media-Profile aufgeführt. Aber wenn Sie mich googeln, dann finden Sie das letztendlich auch sehr schön. Ich freue mich auch immer, wenn ich im Austausch bin mit Leuten. Ich freue mich über jeden, der bei meinen Videos schaut und auch kommentiert und sagt, Mensch, das ist aber blöd oder das gefällt mir nicht oder da würde ich das und das machen und ich bin da auch offen für Verbesserungsvorschläge immer und für positive wie negative Kritik. Kritik ist ja nicht immer negativ. Ne? Also jede Art von Kritik ist erstmal ja wertneutral, ist ja nur eine Rückmeldung.
Dann an jeden, der das hört, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Herr Opresnik, vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind und Ihr Wissen geteilt haben.
Daher sehr gerne, Herr Moos.
Einen tollen Tag dann noch. Bis dann.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Hi, du mit Muße-Hörender oder Hörende. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest wertvolle Gedanken, aber auch Tipps und Tricks aus dieser Folge mitnehmen. Vergiss bitte nicht, falls du eines in dieser Folge genannten Bücher oder ein beliebig anderes Buch als Hörbuch geschenkt haben möchtest, hast du die Möglichkeit, über einen Link in der Beschreibung ein kostenfreies Probeabo bei Audible abzuschließen und ein Hörbuch deiner Wahl geschenkt zu bekommen. Du kannst jederzeit kündigen und behältst trotzdem das Buch deiner Wahl für immer. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte den Podcast gerne auf Apple Podcast mit einer positiven Bewertung und einem Kommentar und teile ihn mit den Menschen, die auch Freude an diesem Podcast haben können. Damit hilfst du dieser Show und eventuell dem einen oder anderen Menschen, der auch auf der Suche nach seiner Berufung ist. Ich freue mich, dich auch nächstes Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, mach's gut, dein Philipp.